NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. April 1906. Der Geburtstag des irischen Schriftstellers Samuel Beckett.
Bis zum Äußersten gehen, dann wird Lachen entstehen.
Bis zum Äußersten gehen. Etwas anderes kam für den irischen Schriftsteller Samuel Beckett nicht in Frage. Und Äußerstes hieß für ihn Schreiben, Verknappen, Verstummen. Am Ende stand also nicht das Lachen, sondern das Schweigen. Das literarische Programm eines Autors, der auf die zentrale philosophische Frage, wozu lebt der Mensch, nur eine Antwort kannte: er lebt, um zu sterben. Alles, was zwischen Geburt und Tod geschieht, ist müßig, im schlimmsten Fall ärgerlich oder sogar schmerzlich.
Irgendeines Tages ist er stumm geworden. Eines Tages bin ich blind geworden. Eines Tages werden wir taub. Eines Tages wurden wir geboren. Eines Tages sterben wir. Am selben Tag, im selben Augenblick, genügt Ihnen das nicht. Sie gebären rittlings über dem Grabe. Der Tag erglänzt einen Augenblick und dann von neuem die Nacht.
Aber dieses flüchtige Tag- und Nachtleben kann trotz, nein, gerade durch seine Sinnlosigkeit auch komisch sein. Warten auf Godot heißt das Theaterstück, in dem Samuel Beckett das zum ersten Mal auf der Bühne durchspielte. Zwei Männer warten, Stunde für Stunde, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Auf was? Sie wissen es nicht. Auf irgendetwas, irgendwen. Godot nennen sie das oder ihn.
Er müsste eigentlich hier sein.
Er hat nicht fest zugesagt, dass er käme.
Und wenn er nicht kommt, kommen wir morgen wieder.
Und dann übermorgen.
Vielleicht.
Und so weiter.
Das heißt?
Bis er kommt.
Du bist unbarmherzig.
Wir sind gestern schon hier gewesen.
Ach, was, da täuschst du dich.
Was haben wir gestern gemacht?
Was wir gestern gemacht haben?
Ja.
Gewartet, natürlich. Und dieses Warten auf Godot, dieses sinnlose, herzzerreißende, komische Warten, ist Samuel Becketts Grundmetapher für die menschliche Existenz.
Stell dir vor, wenn dies eines Tages, dies eines schönen Tages, dies... Stell dir vor, wenn eines schönen Tages dies aufhörte. Stell dir vor.
Aber auch der Anfang hat seine Tücken.
Geboren wurde ich Karfreitag, den 13. April 1906.
Heute, vor 105 Jahren.
Als die Nacht herabsank.
Geburtstag am Karfreitag, diesem schmerzlichsten aller christlichen Feiertage, für Beckett ein bedeutungsvolles Vorzeichen.
Ich habe eine klare Erinnerung an meine Existenz als Fötus. Es war ein Dasein, wo keine Stimme, keinerlei Bewegung mich aus der Agonie und Dunkelheit, der ich ausgeliefert war, befreien konnte.
Soll man es glauben? Seine Kindheit jedenfalls, so Samuel Beckett später, sei glücklich gewesen. Er stammte aus einer wohlhabenden protestantischen irischen Familie, die in der Nähe von Dublin lebte. Die Eltern förderten ihre beiden Söhne, samt den Auslandsaufenthalten, die Beckett für sein Romanistikstudium am Dubliner College brauchte. Er war sportlich und auffällig schweigsam, arrogant, meinten manche. In Wirklichkeit reiner Schutz, die Folge einer fast schmerzhaft erlebten Sensibilität. Roswitha Quadflieg, die sich als Autorin schreibend und auch durch eine Ausstellung mit Samuel Beckett beschäftigt hat.
Der war ja einerseits ein Sportsmann, der hat geschwommen, der hat Tennis gespielt, der ist Moped und Motorrad wie ein Verrückter gefahren. Und auf der anderen Seite einer, der jedes Detail beobachtet hat und wahrgenommen hat, wie so ein Sieb oder so einer, der das alles reingelassen hat in sich. Und die Wände sind wie aus Papier. Und deshalb auch dieses unendliche Leiden an der Welt. Die Welt ist ja unglaublich komplex. Wenn man auf alles reagiert, Geräusche, Menschen, Äußerungen, Farben, Gerüche.
Beckett wusste lange nicht, was er wollte mit seinem Leben. Das änderte sich, als er 1928 einen Job als Austauschlehrer in Paris bekam.
Paris ist die Offenbarung. Canetti hat mal gesagt, das ist die Stadtgottheit der zeitgenössischen Avantgarde gewesen. Von Dublin, was ja sehr eng war, ist das in Paris ein Freiheitserlebnis, wenn er einfach, boah, in das ganze Leben von Bars und Kneipen und Theatern knallt, weg vom Campus und einfach lebt und natürlich auch mit unglaublich vielen Künstlern der Zeit Kontakt aufnimmt. Der hat ja alle gekannt, von Giacometti bis Arp bis Duchamp.
Und auch den Schriftsteller James Joyce. Ire wie Beckett, besessen, umstritten und damals schon berühmt. Beckett wurde sein leidenschaftlicher Bewunderer und Helfer.
Als ich Joyce kennenlernte, hatte ich nicht vor, Schriftsteller zu werden. Das kam erst später, als ich herausbekam, dass ich nicht zum Lehrer taugte. Ich erinnere mich aber, dass ich über Joyce' heroische Leistung redete. Ich bewunderte ihn sehr. Ich erkannte aber auch, dass ich nicht denselben Weg gehen konnte.
Aber es war nicht einfach, einen eigenen Weg zu finden.
Schritt um Schritt, in keiner Richtung. Weiß nicht wie, schrittchenweise in keiner Richtung. Voll Eigensinn.
1930 bis 35 pendelte Samuel Beckett zwischen Dublin oder London und Paris, schmiss seinen Job als Lehrer hin, begann zu schreiben, verfiel durch den Tod seines Vaters in eine tiefe Depression und brach schließlich unter der Last der vielen inneren Konflikte zusammen. Rigider Protestantismus gegen Lust an Sex und Saufen, die Missbilligung einer tief religiösen Mutter gegen viele Liebesaffären, Freiheitsdrang gegen ständige Geldnot. Sein erster Roman, Traum von mehr bis minder schönen Frauen, fand keinen Verleger. Mehr Flügel als Prügel wurde wegen seiner offenen Sexszenen zum Skandal. Dazu kamen Krankheiten, vor allem die Haut wurde Spiegel seiner gequälten Seele. Und 1933 dann?
Ich lief die Dawson Street hinunter und ich spürte, ich konnte nicht weitergehen. Ein merkwürdiges Gefühl, das ich nicht so recht beschreiben kann. Ich fand, ich konnte mich nicht weiter von der Stelle bewegen. Ich spürte, dass ich Hilfe brauchte.
Die Hilfe war eine mehrmonatige Psychoanalyse.
Da gibt es einen schönen Brief, 35 ist das, mit einem Wort: Wenn ich das Herz nicht in Todesangst versetzt hätte, würde ich noch immer saufen und spotten und herumlungern und mich für alles andere zu gut halten. Also das finde ich ganz schön, dass er so durch diese Analyse wie so eine Art Schock bekommt, sich nochmal ganz umzuwenden und zu sagen, ich werde ein anderer. Dann hat er sozusagen auch diese Hybris umwandeln können in eine auch Demut und eine neue Bezugnahme zur Welt.
Dabei half 1936 auch eine Reise nach Deutschland, wo er die Sprache von Klopstock und Goethe besser kennenlernen wollte und die deutsche zeitgenössische Kunst. Beckets Reise begann in Hamburg, doch nur wenige Tage nach seiner Ankunft befahlen die Nazis, alle entartete Malerei aus den Museen zu entfernen. Durch gute Kontakte konnte er noch einiges in Magazinen, manches auch privat sehen. Aber nicht erst da schaute er hinter die schöne Fassade, die das Hitler-Deutschland während der Olympischen Spiele 1936 aufgebaut hatte.
Heil, Sieg, fette Beute, schreibt er auf eine Postkarte. Also er benutzt diese Ausdrücke und bricht sie sozusagen wie ironisch. Er hat das total verstanden, was hier gelaufen ist. Hinterher haben ja manche ihm vorgeworfen, dass er zu wenig politisch gewesen sei. Ich finde das überhaupt nicht. In Hamburg hat er sehr viele subkutane Kritik an diesem System geübt. Und seine Art, ganz deutlich darauf zu reagieren, war nachher, dass er sich der Resistance angeschlossen hat in Paris.
Was auch an Pein das Herz erlebt, der Kopf allein sich Schlimmes sagt, behalte immer es im Gedächtnis, das Schlimme kommt zurück, noch schlimmer.
Die letzten Jahre des Krieges verbrachte Beckett, der als Widerstandskämpfer von den Deutschen gesucht wurde, auf dem Land. Doch als er 1946 nach Paris zurückkehrte, stand er wie unter Strom. Er schrieb und schrieb und schrieb, jetzt nur noch auf Französisch, Novellen, Theaterkritiken, Romane. Darunter die Trilogie Malloy, Malone stirbt und Der Namenlose. Aber den endgültigen Durchbruch, den öffentlichen Ruhm, brachten ihm die Theaterstücke. Warten auf Godot, 1953 uraufgeführt, Endspiel, das letzte Band, Glückliche Tage. Kammerspiele des Absurden, die innerhalb kurzer Zeit die Bühnen der Welt eroberten. Mit Personen, die er
auf dieser Deutschlandreise eingesammelt hat. Diese Grundtypen, die Archetypen der Menschen, denen wir ja in diesen Stücken begegnen. Die Hoffnung, die Verzweiflung, das Scheitern, das Besserscheitern, das war ein großes Thema von ihm. Also ich meine, das würde ein depressiver Mensch nie sagen, besser scheitern. Der sieht immer nur das Scheitern und der rappelt sich immer wieder hoch. Das finde ich das Tolle auch an diesem Menschen, sich immer selber wieder aus dem Sumpf zu ziehen.
Wie Winnie in Glückliche Tage, bis zum Hals in Sand vergraben und doch bis zum endgültigen Versinken auf der Suche nach Liebe. Krabb in Das letzte Band verliert sich in der Erinnerung an ein vergeudetes Leben. In Endspiel reiben sich Hamm und Clove wund im verzweifelten Versuch, voneinander loszukommen. Und dann sind da natürlich auch noch Wladimir und Estragon beim ewigen Warten auf Godot.
Ich kann nicht mehr so weitermachen.
Das sagt man so.
Sollen wir auseinandergehen? Es wäre vielleicht besser.
Morgen hängen wir uns auf. Es sei denn, dass Godot käme.
Und wenn er kommt?
Sind wir gerettet.
Samuel Beckett hat es immer abgelehnt, etwas zu seinen Stücken zu sagen. Sie sprechen oder schweigen, fand er für sich. Auch er selbst wurde immer schweigsamer. Ein Eigenbrötler, allerdings kein Eremit. Als junger Mann, meint Roswitha Quadflieg, hat er
viel getrunken und gehurt. Das war ja auch ein sehr sinnlicher Mann.
Der neben seiner Frau Susanne und einer Reihe Affären 15 Jahre lang noch eine zweite feste Beziehung hatte.
Also ich sehe ihn überhaupt nicht als diese graue, melancholische, unverständliche Gestalt, wie er dargestellt wird.
Der ältere Beckett aber zog sich immer mehr zurück. Sogar den Nobelpreis für Literatur, den er 1969 erhielt, nahm er nicht persönlich entgegen. Das Preisgeld verteilte er an bedürftige Freunde. Und doch blieb er neugierig, probierte sich weiter aus in anderen künstlerischen Formen, inszenierte am Berliner Schillertheater seine eigenen Stücke »Warten auf Godot« und »Das letzte Band«, schrieb Hörspiele für das deutsche Radio, machte Filme, karg, verrätselt, aufs Minimum an Wort und Bewegung reduziert. Ab und zu gab er ein Interview, aber niemand durfte sich Notizen machen, erst recht kein Tonband mitbringen. Das galt sogar für seinen Biografen James Knowlson. Und darum sind die paar Sätze, die einer seiner Assistenten bei einer Regiebesprechung heimlich mitgeschnitten hat, eine Rarität.
You say the marsh, but suddenly, at one point, suddenly they're there. Is that deliberate? For example, in the end, Bim appears, and Bim suddenly there. He doesn't fade up, he's suddenly there.
Aber Fotos kennt man von ihm. Das Gesicht wie eine Skulptur, hager, zerfurcht, tiefliegende Raubvogelaugen unter struppigen Brauen und dichtem, graumeliertem Haar. Mit den Jahren wird ihm das Schreiben schwerer. Sein letzter Text, zwischen 1986 und 88 entstanden, schließt mit
»O Enden, einerlei wie, einerlei wo, Zeit und Leid und selbst« das sogenannte »O alles enden«.
Samuel Beckett starb am 22. Dezember 1989 an einem Lungenemphysem, nur wenige Monate nach seiner Frau Susanne. Beide liegen zusammen in einem Grab auf dem Friedhof von Montparnasse unter einem Stein, der jede Farbe haben dürfte.
Vorausgesetzt, sie ist grau.
Bleibt Samuel Becketts Werk. Romane, Hörspiele, Filme, vor allem die Theaterstücke mit ihren komisch verzweifelten, verrätselten Personen. Roswitha Quadflieg, seit ihrem Buch und ihrer Ausstellung über Beckett vertraut mit Person und Werk?
Bei aller Schwierigkeit, die einem der Autor macht, ist es so ein Meilenstein, weil es einfach Themen und Typen sind, die werden auch immer bleiben. Die sind immer noch unter uns und es sind immer noch unsere Probleme, wie die Märchen, die gehen immer mit.
Überhaupt nichts wird gewesen sein. Für nichts und wieder nichts so viel gewesen sein. Überhaupt nichts.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an Samuel Beckett, der am 13. April 1906 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.